Wir haben uns an den letzten Sonntagen schon Schritte angeschaut, die zur Nachfolge gehören, wenn Sie also Jesus Christus folgen wollen, die einfach Schritte sind, die Sie mindestens einmal, aber viele davon auch öfters gehen. Der Schritt 1 war Loslassen von falschen Sicherheiten. Der Schritt 2, das Leben in einer neuen Identität. Und der Schritt 3, was wir uns letzte Woche angeschaut haben, das zur Verfügung stehen. Und ich lade Sie also ein, jetzt einen vierten Schritt zu gehen. Liebe als Grundhaltung des Herzens zu leben. Und ich denke, dass bei diesem Thema, wie vielleicht bei keinem anderen innerhalb dieser Predigtreihe, die Gefahr besteht, dass Sie das einfach nur abnicken. Und darum mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass wir als Menschen, die vielleicht viele Predigten gehört haben und die auch in der Nachfolge Jesu vielleicht schon einige Zeit unterwegs sind, dass wir bei so einem Thema sagen, ja, klar. Vielleicht sogar, wenn Sie sagen, ich würde mich gar nicht als Nachfolger von Jesus betrachten, sondern ich komme einfach in die Gottesdienste aus Interesse. Es kann sein, dass Sie das so erleben, dass Sie sagen, ja, Liebe, klar, das, irgendwie gehört das ja dazu zum christlichen Glauben. Ohne dass wir uns vielleicht der Radikalität bewusst sind, mit der Jesus Liebe verstanden hat und vielleicht auch mit einer Haltung, die immer wieder Liebe viel stärker als ein Ausdruck von Gefühlen sieht, als eine wirkliche Willensentscheidung und als eine Tat. Und daher wünsche ich mir, dass Sie die Predigt so hören, dass Sie sagen, ich muss hinterher kein Lehrgebäude im Kopf haben darüber, was Jesus alles zur Liebe gesagt hat, sondern ich möchte von Herzen hören, was Jesus in meine Situation, in mein eigenes Leben hineinspricht. Und vielleicht ein Punkt in dieser Predigt, wo Sie sagen, ja, das redet Gott jetzt zu mir. Mir ist da jemand eingefallen und mir ist auch klar, was ich zu tun habe. Das wünsche ich mir, dass Sie mit solchen hörenden Ohren auf diese Predigt hören. Das Erste, als ich darüber nachgedacht hat, was hat Jesus seine Jünger gelehrt im Blick auf die Liebe, das ist, dass sie eine Unbedingtheit hat im Blick auf das, was Nachfolge bedeutet. Keine Nachfolge ohne Liebe. Es ist unmöglich, Jesus nachzufolgen, ohne zu lieben. Wenn Menschen zu Jesus kamen und gesagt haben, Jesus, kannst du nicht mal deine Lehre so in ein paar Sätzen zusammenfassen? So mal, dass wir es auch begreifen. Du sagst ja viel, aber kannst du es mal sagen, was ist denn so das Wichtigste, das Zentralste? Oder die frommen Menschen der damaligen Zeit, die haben gesagt, Jesus, es gibt ja 10 Gebote, sag doch mal die Prioritätenliste. Was ist denn so auf Nummer 1? Und dann hat Jesus das, was wir vorhin auch aus dem Römerbrief gehört haben, gesagt. Er hat gesagt, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, mit dem ganzen Verstand und von ganzem Herzen, und mit deinem ganzen Willen und deinen Nächsten zu lieben, wie du dich selbst liebst. Darin ist alles zusammengefasst, was Gott von dir möchte. Oder an anderer Stelle sagt er, an diesen beiden Geboten, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben, daran hängen alle anderen Gebote. Und damit hat er nicht gemeint, dass Liebe sozusagen ein Richter darüber ist zur Beurteilung, was an Geboten gelten darf und was nicht. So wie es manchmal Liebespaare sagen, ach, wir lieben uns doch und tun so, als sei damit alles erlaubt. Sondern Jesus hat das mehr so verstanden, nichts in der Bibel kann befolgt werden, wenn die Liebe missachtet wird. Nichts in der Bibel kann befolgt werden, wenn die Liebe missachtet wird. Also Jesus hat Liebe verstanden als einen Motor, der uns dazu bringt, dass wir Gebote gerne erfüllen. Und wenn ich mir den Jüngerkreis angucke, dann haben wir zwar viel Lehre, die Jesus seinen Jüngern vermittelt hat, und wir haben auch viele Gespräche unter den Jüngern, aber wir wissen natürlich nicht so ganz genau, wie haben sie diese Themen denn gelebt? Wie haben sie ihre Gemeinschaft gelebt? Wir erkennen aber manchmal daraus, was Jesus für Fragen stellt, wie er sich die Beziehung zwischen sich und seinen Jüngern vorgestellt hat. Beispielsweise fragt Jesus an einer ganz entscheidenden Stelle des Neuen Testamentes einen seiner Jünger, sogar einen, den er besonders in sein Vertrauen gezogen hat, sag mal, ich will noch mal sicher gehen, weil du jetzt gefallen bist und hast viele Fehler gemacht. Ich möchte gerne wissen, das Entscheidende, liebst du mich noch? Hast du noch Liebe für mich? Und das fragt er diese Person dreimal. Und dem ist diese Fragestellung scheinbar nicht ungewohnt. Also es war nicht so, dass er sagt, Jesus, ich weiß überhaupt nicht, was du jetzt meinst. Sondern er sagt, Jesus, du weißt das doch, dass ich dich lieb habe. Und dann sehen wir als zweites, wenn wir sagen, keine Nachfolge ohne Liebe, dann sehen wir, dass Jesus immer zwei Richtungen dieser Liebe im Blick hatte. Dass er sagt, es gehört die Liebe zu Gott und die Liebe zu deinem Menschen, der neben dir steht. Die gehört zusammen. Das sind Kierkegaard, ein berühmter Schriftsteller und Philosoph, Søren Kierkegaard, hat gesagt, mit der Liebe zu Gott und zu den Menschen verhält es sich so wie mit zwei Türen, die nur gemeinsam aufgehen oder gemeinsam zugehen. Ich stelle mir dann immer eine Aufzugtür vor. Wenn Sie eine Aufzugtür beobachten, dann sehen Sie, dass die genau gleichmäßig aufgehen oder zugehen. Und wenn Sie im Aufzug stehen und dann geht nur eine Tür auf, dann werden Sie vielleicht denken, oh, mit dem fahre ich erstmal nicht mehr. Wer weiß, was da noch alles kaputt ist. Und so ähnlich ist das auch im Blick auf den Glauben an Jesus Christus. Wenn Sie bemerken, dass Sie vielleicht viel Liebe zu Gott im Herzen haben und merken, dass Sie keinerlei Liebe zum Nächsten haben, dann liegt da ein Defekt vor. Dann sollten Sie überlegen, ob Sie mit diesem Aufzug weiterfahren. Und genauso letztlich auch andersherum. Ich denke, dass Menschen sehr viel Liebe aufbringen können füreinander, natürlicherseits. Und das liegt einfach daran, dass Gott uns erdacht hat und weil Gott uns eine Liebesfähigkeit geschenkt hat. Und doch glaube ich, dass diese Liebe an ihre Grenzen stößt. Und dass Gott mehr für uns hat als diese natürliche Liebesfähigkeit. Und dass in dem Maße, wie ein Mensch Gott liebt, er auch seinen Nächsten lieben kann. Und so fragt Jesus in verschiedenen Zusammenhängen oder spricht das an, auch im Blick auf seine Gegner, im Blick auf Menschen, die damals sagten, was so in Religion gelten sollte. Ihnen sagt er, ihr habt zwar vorbildlich an manchen Stellen erfüllt, was Gott euch in seinen Geboten gesagt hat. Aber was mir bei euch fehlt, das ist, dass ihr Liebe habt zu Gott. Denkt darüber nach, was es heißt, dass Gott keine Opfergaben will, sondern Liebe. Und dass er Barmherzigkeit möchte gegenüber dem Nächsten. Das schreibt er ihnen sozusagen ins Stammbuch. Und in Lukas 11 beispielsweise sagt er den Menschen, ihr kümmert euch nicht um das Recht eurer Mitmenschen und die Liebe zu Gott. Wohl aber darum, dass ihr alle möglichen klitzekleinsten Gebote haltet. Und Jesus sagt, das ist ein Widerspruch in sich. Das funktioniert nicht. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, wenn wir sozusagen in diesem Bild bleiben, der beiden Aufzugtüren, dann schauen wir uns mal diese beiden Aufzugtüren an. Und wir schauen, ob wir, wie das sozusagen mit unserem eigenen Herzen bestellt ist. Zunächst zu der Liebe, die wir Gott gegenüber haben und wie sie ihren Ausdruck findet. Umarmen und umarmt werden. Und hierzu möchte ich Ihnen Sie mitnehmen in eine Begebenheit. Eigentlich wünsche ich mir, dass wir uns so mit an einen Tisch setzen können. An einen Tisch bei einem damals gelehrten Mann namens Simon. Der hatte Jesus eingeladen und man saß zusammen an der Tafel und speiste und führte gepflegte Konversation. Und dann kam eine Frau herein, die als Prostituierte in der Stadt bekannt war, und sie wirft sich Jesu zu Füßen und fängt an, seine Füße zu küssen und die Füße Jesu zu küssen, sie zu salben und sie mit ihren Haaren zu trocknen. Sie weint dabei. Und man merkt richtig, wie diese Tischgemeinschaft völlig irritiert ist. Jesus scheint da nichts gegen zu haben, er tut nichts. Und Es ist uns überliefert, was die Leute darüber denken. Und es sind nicht sehr positive Gedanken im Blick auf diese Frau und auch nicht sehr positiv im Blick auf Jesus. Und dann weist Jesus auf diese Frau, das ist aufgeschrieben in Lukas 7. Wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, können Sie das gerne mit aufschlagen. Lukas Evangelium Kapitel 7. Und ich lese ab dem Vers 44. Dann wies Jesus auf diese Frau und sagte zu Simon, also zu seinem Gastgeber, sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung, sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mir die Füße mit kostbarem Öl eingerieben. Darum sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden. Eben deshalb, also weil ihr diese große Schuld vergeben wurde, hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Schuld ist dir vergeben. Die anderen Gäste fragten untereinander, was ist das für ein Mensch, dass er sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Vertrauen hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Aus der damaligen Zeit über die Sitten eines, was so sich für einen Gastgeber ziemte, wissen wir etwas. Und unter anderem auch, dass das, was Jesus zu Simon sagt, sag mal, du hast mich nicht geküsst zur Begrüßung. Du hast mich nicht gesalbt. Das war jetzt nicht unbedingt das Normale. Das war nicht etwas, was zum Pflichtprogramm eines Gastgebers gehörte. Sondern dieser Gastgeber Simon hatte, was die Pflicht anging, eines guten Gastgebers, seine Pflicht und Schuldigkeit getan. Dass er kein Wasser für die Füße von Jesus reicht, dass er ihn nicht küsst oder dass er ihn nicht salbt. Das bedeutet letztlich, dass Jesus sagt, du hast sozusagen das Minimum eines Gastgebers wohl getan. Aber Liebe war da nicht drin. Es war nicht dieses freudige, überschäumende, was sozusagen zur Liebe gehört, dass du mich willkommen heißt und ich weiß, du hast dich richtig gefreut darüber, mich als deinen Gast zu haben. Sehen Sie, wenn Sie Gäste haben, dann werden Sie normalerweise vielleicht ihnen aus dem Mantel helfen, werden den Mantel aufhängen, werden sagen, kommen Sie doch rein oder komm doch rein, setz dich doch im Wohnzimmer schon mal hin, möchtest du schon was zu trinken haben? Und so, sagen wir mal, das gehört zum Pflichtprogramm. Wenn man das nicht macht, kann man schon als unhöflich eingestuft werden. Aber was Jesus hier zu Simon sagt, das ist eher, geht in diese Richtung, wenn dann ein Gast sagt, ja, du warst höflich, klar, du hast mich willkommen geheißen, ich durfte mich in deinem Wohnzimmer hinsetzen, aber dann war dein Interesse auch verflogen. Du hast den ganzen Abend dich nicht mehr zu mir gesetzt oder mich mit dir, wir konnten uns nicht unterhalten. Du hast mich auch nicht umarmt oder so. Du hast mir nicht gezeigt, dass du mich liebst. Das ist hier eigentlich darunter zu verstehen, was Jesus dem Simon vorwirft. Und dann sagt er, schau doch mal diese Frau, die hier reingekommen ist. Sie hat Liebe gezeigt. Du hast deine Schuldigkeit getan, richtig. Du hast deine Pflicht als Gastgeber erfüllt, aber du hast mir keine Liebe gezeigt. Und wenn wir uns das anschauen, was Jesus über diese Frau lobend sagt, dann können wir etwas zurückschließen, was es bedeutet, Gott zu lieben. Ich entdecke hier zum einen, dass Gott lieben bedeutet, Jesus zu suchen und aufzusuchen. Dass diese Frau kommt und sucht nach Jesus und möchte zu ihm in seine Nähe. Dann, dass sie sich für ihn investiert. Sie kauft ein kostbares Parfum, um das für Jesus zu geben. Also sie investiert hier viel. Dann sehen wir an dieser Frau, dass sie Jesus dienen will. Dass sie also sich dahinkniet und sozusagen sich wie zu einer Dienerin, zu einer Sklavin herabwürdigt, was ihr nicht befohlen wurde, sondern darin kommt ihre Liebe zum Ausdruck, dass sie neben Jesus und an seinen Füßen kniet. Und dann sehen wir, dass zu ihrer Liebe auch gehört, dass sie etwas, was Jesus für sie hat, angenommen hat. Jesus sagt, dir ist viel vergeben worden. Das heißt, die beiden kannten sich schon. Jesus wusste um ihre Geschichte und in einem anderen Zusammenhang muss dieser Frau die Vergebung ihrer Schuld zugesprochen worden sein von Jesus. Und Jesus sagt, dir ist viel vergeben, oder sagt er zu Simon, dieser Frau ist viel vergeben und darum liebt sie viel. Und das bedeutet, zu der Liebe gehört, dass ich annehme, was Jesus für mich bereithält. Und dass sie sich sozusagen beschenken lässt von Jesus und dann auch, als er zu ihr sagt, dein Vertrauen hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Das meint in diesem Zusammenhang, dass sie sich beschenken lässt davon, dass Gott ihr wirklich volle Vergebung und vollen Frieden zuspricht. Und auch darin drückt sich ihre Liebe aus, wie ernst sie Jesus nimmt. Und so würde ich das auf heute so beziehen, wenn wir Gott lieben, dass wir ihm dann Dank schenken, vielleicht durch Worte, vielleicht durch Lieder, wie wir das vorhin hier gemeinsam getan haben, dass wir ihre Freude gegenüber Gott zum Ausdruck bringen, gegenüber Jesus zum Ausdruck bringen. Dass sie Jesus sagen und zeigen, dass er willkommener Gast bei ihnen ist, in ihrem Herzen, in ihrem Zuhause. So lieben, sagt Jesus, kann nur, wer Vergebung empfangen hat. Anders ist das nicht möglich. Wer nicht von Jesus empfangen hat, wer nicht Vergebung seiner Schuld empfangen hat und gemerkt hat, ich brauche das, dass Jesus mir meine Schuld vergibt, der ist unfähig, Jesus zu lieben. Es ist unmöglich. So lieben kann nur, wer sich im Vertrauen an Jesus wendet. So lieben kann nur, wer selbst Liebe empfangen hat, die in unser Herz ausgegossen ist, wie das im Römerbrief ausgedrückt wird. Also wer sozusagen, wo nichts hineinkam von der Liebe Gottes, durch die Vergebung seiner Schuld, bei dem kann auch nicht zu Jesus zurückfließen. Es ist undenkbar. Und dann schauen wir die andere Seite an, das war jetzt die Liebe zu Gott. Dann schauen wir die andere Seite an, die Liebe zum Menschen. Selbstverständlich und außerordentlich die Liebe zum Nächsten. Zunächst, wenn wir die Lehre Jesu beobachten, dann sehen wir, dass er die Liebe zu den Glaubensgeschwistern für selbstverständlich hält. Selbstverständlich die Bruderliebe. Bruderliebe ist in der Bibel eigentlich müsste man Geschwisterliebe sagen. Also es bezieht sich jetzt nicht nur auf Männer. Man hat das oft gewählt, weil das ein bisschen schöneres Wort ist. Aber es ist selbst in der griechischen Sprache so, dass sobald man im Plural von Bruder redet oder von Schwester, diese beiden Begriffe nicht mehr zu unterscheiden sind. Das heißt, Brüder, immer wenn in der Bibel, Neuen Testament, Brüder steht oder Schwestern steht, da steht da das gleiche Wort. Das kann man also nur aus dem Kontext schließen, was hier gemeint ist. Also eigentlich kann man da getreu übersetzen, Geschwisterliebe. Die ist selbstverständlich. Die ist so selbstverständlich, dass Jesus sagt, das ist ein Kennzeichen der Jüngerschaft. Also wer seinen Mitchristen, der Mensch, der mit ihm auf dem Weg ist des Glaubens, wer den nicht liebt, der ist gar kein Nachfolger. Das ist so bei Jesus so selbstverständlich. Also er meint damit nicht, wie diese beiden Damen uns hier das vorgestellt haben, Susanne und Therese, die, dass es nicht Zwistigkeiten geben kann, sondern hier, das war auch unter den Jüngern so, aber Jesus sagt, wenn in deinem Herzen nicht so eine Anlage ist dafür, dass du den Nächsten lieben kannst, dass du dich freust, jemanden zu entdecken, der auch Jesus nachfolgt, dann ist irgendwas schief. Im Thessalonicher Brief sagt der Apostel Paulus, dass die, dass Gott selbst die Liebe zu den Geschwistern ins Herz gegeben hat. 1. Thessalonicher 4, Vers 9. Und Jesus identifiziert sich so stark mit seinen Nachfolgern, also mit seinen Jüngern, dass er sagt, letztlich kann ich sogar messen sozusagen, oder ich kann sogar das so weit ausziehen, dass ich davon rede, dass wir, wenn wir vor Gott stehen im Gericht, wenn Gott Gericht hält über jeden Menschen, dass Jesus sagt, ich kann erkennen, ob jemand mich liebt, daran, ob er einen meiner geringsten Brüder, also sprich einen anderen Nachfolger von Jesus, liebe. Daran kann ich erkennen, ob jemand Jesus liebt. Und deshalb wird das in dem Text, der uns in Matthäus 23 beispielsweise berichtet ist, deutlich, dass Jesus sagt, wer meinen geringsten Bruder geliebt hat, der zählt zu mir. Das heißt, eine ganz große Selbstverständlichkeit, mit der Jesus sagt, wer Christ ist, wer Jesus Christus im Herzen hat, kann gar nicht anders, als andere Mitchristen zu lieben. Ist unmöglich. Und dann sagt Jesus, aber eigentlich ist das so selbstverständlich, dass ich mit euch, meinen Jüngern, über eine andere Sache reden muss, nämlich die Feindesliebe, die außerordentliche Liebe. Und Jesus zitiert dann in diesem Zusammenhang seinen Jüngern gegenüber den Volksmund, so ein Sprichwort, und sagt also, ihr habt das so gelernt, gehört, von euren Eltern gesagt bekommen, also deinen Nächsten, deine Freunde, deine Brüder, die sollst du lieben, und die anderen, deine Feinde, die darfst du hassen. Und Jesus sagt, wenn ihr nur die liebt, die auch euch Liebe entgegenbringen, das ist doch etwas Selbstverständliches. Da braucht ihr euch nichts drauf einzubilden. Sondern ihr als Jünger, eure Gerechtigkeit soll vollkommener sein als die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten. Und darum, es gibt keinen Menschen, den du nicht lieben kannst. Das bedeutet das in der Konsequenz. Und die Jünger haben natürlich bei Feinden sehr konkrete Personen vor Augen gehabt. Sie haben vor Augen gehabt, dass sich viele Menschen ihnen gegenüber feindlich gesinnt verhielten. Es gab Menschen, die haben sie, weil sie an Jesus glauben und ihm nachfolgten, waren sie gegen die Jünger. Sie haben politische Gegner gehabt damals, die also Sorge hatten, dass Jesus so einen Putsch oder eine Revolution anzettelt. Sie hatten auch Neider, die also das unangenehm davon berührt waren, dass die Jünger so eng mit Jesus zusammen waren. Und auch Feinde, die sich einfach daran stören, dass jemand nicht mit der Masse schwimmt. Und Jesus sagt, an diese Liebe ist eigentlich das Außerordentlichste, aber es ist etwas, was euch gegeben ist, was euch geschenkt ist. Eine Fähigkeit, die ihr habt, weil ihr zu mir gehört. Ihr könnt eure Feinde lieben. Und wir schauen uns mal an aus dem 1. Korinther 13, wie umfassend diese Liebe ist. Und Sie müssen jetzt besonders schauen, das sehen Sie am kursiv gedruckten, dass es in 1. Korinther 13 vor allen Dingen um diese kleinen Wörter geht, um das Nicht und das Alles. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie duldet alles. Und mit diesen kleinen Worten gibt die Bibel uns ein Bild davon, wie vollkommen, wie umfassend die Liebe Gottes ist. Dass sie unbegrenzt ist. Dass sie keiner Einschränkung unterliegt. Und wenn wir das auf uns beziehen, das machen wir mal in der nächsten, da sehen Sie, dass da vorne die Liebe fehlt. Ich bitte Sie mal, für sich persönlich Ihren Namen einzusetzen. Also so, dass Sie sagen, Wilfried, zum Beispiel, Wilfried eifert nicht, Wilfried treibt nicht Mutwillen, Wilfried lädt sich nicht auf, oder Katja erträgt alles, Katja glaubt alles, Katja duldet alles. Versuchen Sie das mal für sich, wenn Sie Ihren Namen da einsetzen. Vielleicht haben Sie gemerkt, dass Sie an dieser Liebe scheitern. Und wir scheitern besonders daran, wenn sie uns in Jesus nicht zur Verfügung steht. Denn eigentlich müssen wir das so lesen. 1. Korinther 13. Jesus eifert nicht. Jesus treibt nicht Mutwillen. Jesus bläht sich nicht auf. Jesus erträgt alles. Jesus glaubt alles. Jesus duldet alles. Wenn wir das nicht so lesen, dann ist das einfach nur, bleibt nur ein Gefühl der Überforderung übrig. Aber wenn wir sagen, Jesus Christus wohnt in mir und darum steht mir diese Liebe zur Verfügung und darum kann auch können die Schriften des Neuen Testamentes auch sagen, liebt einander, oder Jesus sagen, ich trage euch auf, eure Feinde zu lieben, also denen Gutes zu tun und die zu segnen, die euch verfluchen, ist das nur vor dem Hintergrund zu sehen, dass Jesus diese Liebe hat und in eurem Innern wohnt. Anders ist das unmöglich. Es ist nicht anders denkbar. Und daher fehlt sozusagen der Ruf nach dieser Liebe ganz stark in die Richtung, bleibt in meiner Liebe. Wie Jesus das ausdrückt in Johannes 15 beispielsweise oder in Judasbrief in Vers 21. Dass ich also sage, Jesus, du lebst in mir. Ich vermag diesen Menschen, der mir jetzt entgegenkommt, nicht zu lieben aus meiner eigenen Kraft. Das ist mir unmöglich, ist undenkbar. Aber weil du in mir lebst, bitte ich dich, dass du deine Liebe jetzt an diesen Menschen zeigst. Weil ich weiß, du liebst diesen Menschen. Und daher liebe ich ihn durch deine Kraft und nicht in meiner eigenen. Zum Schluss möchte ich Ihnen ein paar konkrete Schritte zur Liebe vorstellen, die zum Teil auch etwas zusammenfassen, was vorher gesagt wurde. Aber vielleicht finden Sie sich da auch an der einen oder anderen Stelle noch einmal wieder. Zum Ersten, Liebe ist immer eine Entscheidung. Entscheide dich für die Liebe. Ich meine, dass es wichtig ist, vom Neuen Testament her zu verstehen, Liebe ist nicht in erster Linie Gefühl. Wenn uns Liebe befohlen wird, merken wir das sehr schnell, dass das nicht funktionieren würde, sondern eine Willensentscheidung und letztlich eine Tat. Der zweite konkrete Schritt, halte bei dem Nächsten aus. Halte bei dem Nächsten aus. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der wir sehr stark auf Spezialisten setzen, in allen möglichen Bereichen. Und dass wir dann dazu neigen, zu sagen, wenn etwas problematisch wird, wenn wir sozusagen einen Menschen aushalten müssen und er unsere Liebe braucht, dass wir vielleicht denken, oh, hier ist jemand anders vielleicht besser platziert. Nehme ich doch lieber einen Arzt. Der kann dem vielleicht besser helfen als ich. Oder einen Therapeuten. Oder jemand von der Friedberger Tafel. Der kann vielleicht hier besser helfen. Und dass wir vermeiden, dass wir in der Liebe bei einer anderen Person bleiben. Weil wir meinen, wir müssten das an jemand anders delegieren oder fühlten uns dazu nicht in der Lage. Es gibt eine interessante Begebenheit aus der Zeit, in der die amerikanische Verfassung ausgearbeitet wurde, 1787. Dann machte Benjamin Franklin den Vorschlag, dass man doch bei so wichtigen Entscheidungen vorher beten solle miteinander, um wirklich zu einer guten Entscheidung zu finden. Und dieser Antrag wurde von dem dafür gebildeten Ausschuss abgelehnt, mit folgender Begründung. Es stände im Moment kein Geld zur Verfügung, um einen Geistlichen zu bezahlen. Das heißt, Hier war ein ähnlicher Gedanke vorhanden, dass wir immer einen Spezialisten brauchen. Selbst für das Gebet. Und selbst um Liebe zu üben am Nächsten. Glauben wir manchmal, wir bräuchten einen Spezialisten und vielleicht sind wir zunächst mal gefordert, unser ganzes Expertendenken beiseite zu lassen und bei einem Menschen einfach auszuhalten und bei ihm zu bleiben. Das Dritte, vergelte Böses mit Gutem. Wir erleben das häufig, dass uns Unrecht geschieht und es ist immer die Frage, wie gehen wir mit dem Unrecht, das uns widerfährt, um? Ich glaube nicht, dass es eine Lösung ist, dass Sie sagen, naja, ich ducke mich und ich ärgere mich und versuche da irgendwie so durchzukommen und grummel die ganze Zeit vor mich hin und ich will dir ja um Jesu Willen nicht böse sein oder so etwas, sondern dass ich das auch so angehe, dass ich sage, ich kann diesen, der mir jetzt Unrecht getan hat, ich kann den aus meiner Kraft nicht lieben. Das ist undenkbar. Aber Jesus Christus wohnt in mir. Und darum, weil Jesus Christus diesen Menschen liebt, will ich ihn segnen, obwohl er mir flucht. Will ich sie segnen, obwohl sie mir flucht. Und darum das letzte konkrete Schritt, bleibe in der Liebe Jesu. Erhalte dich in der Liebe Gottes, heißt es im Judasbrief, im 21. Vers. Oder der Apostel Paulus drückt das so aus, im 2. Korintherbrief, denn die Liebe, die Christus mir erwiesen hat, bestimmt mein ganzes Handeln. Ich halte sie mir vor Augen, damit ich einen Menschen nicht nach menschlichen Maßstäben beurteile. Ich glaube, dieses Tanken in der Liebe Jesu sozusagen zu bleiben oder sie mir bewusst zu halten, in der Liebe Jesu zu bleiben, dass das nicht eine Sache ist, die wir sofort abrufen können und ganz schnell immer parat haben für den Augenblick. Wir sind ja recht ungeduldige Zeitgenossen oft, ne? Das haben Sie vielleicht schon erlebt, wenn Sie etwas in die Mikrowelle stellen und müssen 2 Minuten davor warten, bis das fertig ist, dass Ihnen das wie eine halbe Ewigkeit vorkommen kann. Ja? Und so ähnlich ist das auch mit der Liebe, die Gott in unsere Herzen ausgegossen hat und zur Verfügung stellt in dem Moment, in dem wir sie brauchen, dass es nicht so ist, dass wir immer das Gefühl haben, es ist alles sofort abrufbar. Und ist sofort da. Aber ich glaube, dass es eine Einübung gibt, darin in der Liebe Jesu zu leben und sozusagen von ihr zu leben und zu profitieren. Indem ich ganz schlicht als einen Weg, ganz schlicht jeden Morgen dafür Jesus danke, dass ich ein geliebter Mensch bin, von Jesus geliebter Mensch. Dass ich das zu meinem morgendlichen Beginn sozusagen mache, auch bewusst Jesus zu danken und zu sagen, du liebst mich. Egal was passiert, du bleibst an meiner Seite. Und darüber freue ich mich. Und ich glaube, dass dieses Eintauchen in Liebe dann auch mit der Zeit immer weitere Früchte trägt. Ich glaube, dass es schwer ist, sozusagen im Meer der Liebe zu baden und einzutauchen und dann andere nicht nass zu machen. Es ist sehr schwer. Und deswegen wünsche ich uns, dass wir in dieser Liebe von Jesus bleiben. Amen.